Grenzfälle. Ein Podcast über Cold Cases, die Grenzen überschreiten. Wo das Unerklärte beginnt und die Suche nach Antworten nie endet. Der Podcast gegen das Vergessen.
Wer soll anfangen von uns? Schönheit vor Alter oder Alter vor Schönheit?
Na, der Spruch heißt doch Alter vor Schönheit, ne?
Ich denke, wir sind beide ziemlich aufgeregt heute Morgen und hoffen, dass jetzt einmal eine Aufnahme zu dem gewünschten Resultat führt, so wie wir uns das vorstellen, zumindest beim ersten Mal. Kurz zu mir, ich bin Carola, bin die Mama von Cara und bin 67 Jahre alt und wohne in den Niederlanden seit mehr als 20 Jahren. Und im letzten Jahr hat meine Tochter Cara mich überrascht mit einem Brief und einer Anfrage, ob wir nicht mal einen Podcast zusammen machen wollten über ein Thema, das uns beide sehr am Herzen liegt. Und meine Antwort war, ich dachte schon, du fragst nie. Kannst du dich erinnern, Cara?
Ja, auf jeden Fall.
Sitzen wir hier heute und tun unser Bestes. Und jetzt können wir hoffentlich unsere ersten Hörer begrüßen.
Mein Herz klopft so stark wie das aus dem Intro. Von mir auch einen guten Morgen an dich, Mama, und einen guten Morgen an unser Millionenpublikum. Ja, ich habe dich gefragt, ob wir einen Podcast starten wollen, weil wir beide, ich würde uns mal als leidenschaftliche Hörerin zahlreicher True-Crime-Formate betiteln. Und irgendwie teilen wir beide, ich weiß nicht, Faszination ist vielleicht das falsche Wort, aber ja, ein Erstaunen über die Abgründe der Menschheit, weshalb wir hier auch darüber sprechen wollen. Aber immer mit tiefem Respekt natürlich gegenüber den Opfern und den Angehörigen.
Ja.
Jetzt bin ich schon sehr tief eingestiegen. Eigentlich wollte ich mich noch vorstellen, also fange ich damit erstmal an. Ich bin Cara, 35 Jahre alt und geboren und wohnhaft in Deutschland. Und da kann man jetzt vielleicht schon ein bisschen drauf schließen, wie es zu unserem Titel kommt, Grenzfälle. Der hat ja eine kleine Doppeldeutigkeit, die wir ganz bewusst uns ausgesucht haben, weil wir hier nicht nur über Fälle sprechen, die an moralische Grenzen stoßen, sondern weil es auch um persönliche Ländergrenzen sozusagen geht, die hier überschritten werden und wir uns gegenseitig abwechselnd ja Fälle aus Deutschland und den Niederlanden erzählen wollen. Grenzen oder Ländergrenzen gibt es ja aber sehr viel mehr. Das heißt, wir behalten es uns vor, vielleicht auch mal über weitere Ländergrenzen zu reisen und zu schauen, wo es noch spannende Cold Cases gibt.
Genau. Und im Großen und Ganzen, vielleicht das haben wir noch nicht gesagt, glaube ich, geht es eben in diesen Grenzfällen um Cold Cases, um verschwundene Menschen, Menschen, die auf die eine oder andere Art ums Leben gebracht wurden und deren Fälle nicht geklärt sind bis heute. Und dabei liegt uns natürlich ganz besonders am Herzen, dass die Angehörigen, die nicht wissen, was mit ihren Liebsten passiert ist, tagtäglich darunter leiden und eventuell häufig auch das Gefühl haben, da wird nichts getan. Es bleibt ein Cold Case sozusagen. Wir wollen nicht, dass diese Menschen in Vergessenheit geraten. Wir wollen, wenn im optimalen Fall, wollen wir gerne helfen, den einen oder anderen Fall aufzuklären.
Genau. Und bevor es jetzt so richtig losgeht in die Materie meines Falls, möchte ich euch gern daran erinnern, dass es in True-Crime-Formaten grundsätzlich um Verbrechen geht und deswegen unsere Folgen immer mal Darstellungen von Gewalt enthalten könnten. Heißt, achte immer gut auf dich und hör nur so weit, wie es sich für dich in Ordnung anfühlt. Und was mir auch noch ganz wichtig ist zu sagen, meine Erzählung heute ist auf jeden Fall quellenbasiert und ich versuche grundsätzlich achtsam in Sprache und Ton zu sein und den Opfern und Angehörigen die Bühne zu geben und nicht der Tat oder dem Täter.
Ja, das ist unsere Intention. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Das ist unsere Intention generell. Das ist nicht nur für diese Folge.
Ja, da hast du vollkommen recht. Kommen wir also zur ersten Folge, der ich den folgenden Titel gebe: Wie vom Erdboden verschluckt. Ich erzähle euch heute von einem Fall, der wortwörtlich die Grenzen zwischen Deutschland und den Niederlanden überschreitet. Denn es geht um das Verschwinden von Arne Hermsen. Es gibt Menschen, die verschwinden leise. Und was bleibt, sind neben der Leerstelle Fragen, die mit den Jahren nicht leiser werden, sondern schwerer. Wir befinden uns in dem Jahr 2014, dem Jahr, in dem Deutschland Fußballweltmeister in Brasilien wurde, Helene Fischer mit ihrem Song Atemlos einen Ohrwurm verbreitet hat.
Ach, ist das schon so lange her?
Ja, deswegen die Einordnung.
Ja, genau. Das ist gut. Ja.
Genau, und wir uns sorgen um die Ausbreitung der Ebola-Epidemie in Westafrika und die Krim-Annexion durch Russland gemacht haben. Und in diesem Jahr ist aber auch noch etwas ganz anderes passiert. Ein junger Mann kommt nach der Arbeit nicht mehr nach Hause und bleibt spurlos verschwunden. Und seit über 10 Jahren sucht seine Mutter jetzt nach Antworten. Arne Hermsen ist Anfang 30, als er verschwindet. Er stammt aus Gennep, einer niederländischen Kleinstadt nahe der deutschen Grenze. Gennep liegt etwa 20 Kilometer südlich von Nijmegen und grenzt im Osten an die deutschen Städte Kleve und Goch. Die Region ist geprägt von Natur, von Feldern, Flüssen und kleinen Orten, genau dort, wo Arne sich besonders wohl fühlt. Er wird als ruhiger, sensibler Mensch beschrieben, der sich lieber zurücknimmt, als im Mittelpunkt zu stehen. Jemand, der viel nachdenkt und vieles mit sich selbst ausmacht. Materielle Dinge spielen für ihn kaum eine Rolle. Stattdessen sucht er Ruhe draußen in der Natur, fern von Lärm und Erwartung. L1 News, ein niederländischer regionaler und öffentlich-rechtlicher Nachrichtensender für die Provinz Limburg, wurde in der Berichterstattung um den vermissten Fall noch etwas konkreter rund um Arnes Person und titelte damit, dass Arne eine Abneigung gegen den Kapitalismus hatte. Ich zitiere jetzt übersetzt: Er zieht es vor, sich auf das Wesentliche zu besinnen und sich völlig von der Marktwirtschaft abzuschotten. Mit gerade einmal 19 Jahren zerschneidet Arne seinen Personalausweis, macht sich bereit, mit einem Rucksack voller Seil, einer Wasserflasche und einem kleinen Messer in der Natur zu leben. Die Erkenntnis, dass dies im Winter ziemlich hart werden könnte, hält ihn jedoch davon ab. Zitat Ende. Diese, ich nenne es mal etwas radikale Aktion, liegt vor Arnes Verschwinden aber bereits 12 Jahre zurück. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Personen aus Arnes Umfeld ihn zuletzt anders beschrieben haben. Also als jemanden, der niemand sei, der einfach verschwindet oder sein Umfeld ohne Erklärung zurückließe. Und ganz sicher nicht als jemanden, der den Kontakt zu seiner Familie einfach abbrechen würde. Vor allem nicht zu seiner Mutter. Und auch sie beschreibt Arne als einen warmherzigen, hilfsbereiten Menschen. Jemanden, der nie im Konflikt lebte und der ein enges Verhältnis zu ihr hatte. Gerade deshalb wirkt sein Verschwinden für sie bis heute unbegreiflich. Ich fasse also nochmal zusammen. Vor seinem Verschwinden gilt Arne als ein ruhiger, zurückgezogener Typ, der die Natur liebt, wenig Wert auf materielle Dinge legt und möglichst wenig mit der Außenwelt zu tun haben möchte. Damit du jetzt aber nicht nur von meinen Beschreibungen lebst, Mama, und dir ein Bild von Arne machen kannst, würde ich dir jetzt gerne ein paar Fotos zeigen.
Okay.
Rechts siehst du 5 verschiedene Fotos von Arne und links einmal seine Mutter. Magst du einmal vielleicht erzählen, wie Arne auf dich wirkt?
Ja.
Bist jetzt vielleicht ein bisschen voreingenommen durch meine Beschreibung, aber...
Nein.
Erzähl mal.
Sind die Fotos, die 5 Fotos... alle so in etwa im gleichen Zeitraum, im gleichen Alter aufgenommen?
Ich konnte nicht exakt herausfinden, wann welches Foto jetzt geschossen wurde. Nee. Ich finde, auf 1, 2 sieht er etwas jünger aus als auf den anderen.
Ja, das dachte ich auch gerade. Aber ja, auf allen Fotos scheint er mir jemand zu sein, zugeneigt zu demjenigen, der Person, die diese Aufnahme macht, mit einem freundlichen Lächeln, zugewandten Lächeln. Ich kann jetzt hieraus nicht entnehmen, dass er so ein introvertierter Typ ist. Aber was kann man schon auf Fotos sehen, was Charaktereigenschaften betrifft oder so? Das kann man ja nicht. Aber ich finde, er ist ein zugewandter Mensch.
Mhm. Möchtest du noch irgendwas zu seiner Mutter sagen?
Ja, ich möchte da nicht irgendwie auf irgendwelche Eigenschaften schließen aus einem einzelnen Foto heraus. Sie versucht zu lächeln, sieht aber irgendwie bedrückt aus. Und ja, ein wenig traurig, finde ich.
Verständlich, ne? Ja.
Ja, absolut.
Was ich außerdem noch über Arnes Aussehen in Erfahrung bringen konnte, ist, dass er zum Zeitpunkt des Verschwindens 1,90 Meter groß ist, dunkelblondes Haar hat, blaugraue Augen und wie auch auf den Fotos zu erkennen, eine schlanke Statur hat. Die Bilder von Arne zeigen wir euch auch auf unseren Kanälen bei Instagram und Facebook. Kommen wir zurück zum Fall und langsam zu dem Tag, an dem Arne verschwindet. Arne hatte zwar eine Ausbildung als Systemadministrator abgeschlossen, aber die damit verbundene Tätigkeit in einem Callcenter erfüllte ihn nicht. Somit arbeitete er schließlich in einem Industriebetrieb am Fließband. Eine Tätigkeit, mit der er offenbar besser zurechtkam. Seine Mutter berichtet, dass er gern zur Arbeit ging, auch wenn er diese nur als Notwendigkeit oder Mittel zum Zweck ansah. Und er pflegte ein gutes Verhältnis zu seinen Kolleginnen und Kollegen. 2010 kam es zu einem Einschnitt in Arnes Leben. Sein Vater verstarb plötzlich im Alter von 58 Jahren. Arne zog sich zurück. Er verbrachte viel Zeit in seinem Zimmer, oft am Computer, oft allein. Der Tod seines Vaters scheint ein Wendepunkt in Arnes Leben ausgemacht zu haben. Es entstand der Eindruck, er sei irgendwie auf der Suche nach dem, was er sich selbst vom Leben erhoffte. Seine Mutter bemerkte, dass er sich intensiv mit religiösen Texten beschäftigte. Vorerst mit der Bibel, später mit anderen Glaubensrichtungen. Religion schien für ihn an Bedeutung zu gewinnen, ohne dass er je konkret darüber sprach, wohin ihn diese Suche führen sollte. L1 News gegenüber sagte Arnes Mutter, dass er manchmal tagelang in seinem Zimmer saß und Bibelverse las. Ich zitiere: "So sehr, dass ich manchmal dachte, vielleicht ist es nicht gesund, wie sehr du dich damit beschäftigst." Zitat Ende. Die Bindung zwischen Mutter und Sohn bleibt aber gut. Besonders nach dem Tod des Vaters wollte Arne seiner Mutter beistehen und ihr helfen. Auch weil sein Bruder an einer psychotischen Erkrankung litt, die viel Aufmerksamkeit erforderte. Am 13. Februar 2015 ist Arne in Heyen, einem niederländischen Ort nahe der deutschen Grenze, bei der Arbeit. Er sollte diesen Freitag bis 22 Uhr arbeiten. Doch 5 Stunden vor Schichtende verließ er nach einem Anruf vorzeitig das Produktionswerk. Bevor er ging, kam es zu einem längeren Telefonat. Mit wem Arne spricht, ist bis heute nicht bekannt. Sein Mobiltelefon wurde nie gefunden. Nach dem Telefonat wirkt Arne verändert. Aufgebracht, emotional, ungewöhnlich angespannt. Kolleginnen und Kollegen berichten später, dass er verärgert gewesen sei, ohne erklären zu wollen, warum. Schließlich wird entschieden, dass er nach Hause gehen soll. Doch Arne geht nicht nach Hause. Stattdessen macht er sich zu Fuß auf den Weg in Richtung Deutschland. Zeugen sehen ihn unterwegs. Er bewegt sich nicht ziellos, sondern folgt einer klaren Richtung. Allerdings nicht zurück nach Hennep, sondern nach Goch, einer deutschen Kleinstadt, etwa 15 Kilometer entfernt. In der Nacht vom 13. auf den 14. Februar 2015, mutmaßlich auf seinem Weg Richtung Goch, soll Arne an einem Bauernhof im Ortsteil Hassum geklingelt und um einen Schlafplatz gebeten haben. Die Bewohnerin gibt ihm etwas zu trinken, lässt ihn aber nicht ins Haus und verständigt die Polizei. Sie beschreibt ihn später als verwirrt. Und als der Streifenwagen eintrifft, läuft Arne davon. Auch bei einem zweiten Versuch, auf dem Hof für eine Nacht Unterschlupf zu finden, flieht er erneut beim Eintreffen der Polizei. Am nächsten Tag wird in der Nähe des Bauernhofs ein Schal gefunden. Er wird später von Arnes Mutter als Arnes Schal identifiziert. Am Samstag, den 14. Februar 2015, taucht Arne erneut gesichert auf. Gegen 17 Uhr hebt er mit seiner Bankkarte an einem Geldautomaten in der Gocher Innenstadt 50 Euro ab. Die Überwachungskamera zeigt eindeutig ihn. Dieses Bild der Bank ist das letzte bestätigte Lebenszeichen. Danach gibt es keine Kontobewegung mehr, keine Einkäufe, kein Lebenszeichen. Erst Tage später meldet seine Mutter ihn offiziell als vermisst, in der Annahme, er hätte das Wochenende mit Freunden verbracht. Arne meldet sich nie wieder. Die niederländischen Behörden beginnen früh mit den Ermittlungen. Doch Arnes Weg führt über eine Landesgrenze. Und genau das wird zu einem der größten Probleme dieses Falls. Zwei Länder, zwei Zuständigkeiten, unterschiedliche Systeme. Arne wird auch beim Bundeskriminalamt in Deutschland als vermisst geführt. Trotzdem bleiben konkrete Hinweise aus. Spuren verlaufen im Nichts. Durch die Bemühungen von Arnes Mutter werden Spürhunde eines Vereins, der sich auf die Suche nach vermissten Personen spezialisiert hat, eingesetzt. Sie nehmen eine Fährte auf. Sie führt durch die Gocher Innenstadt bis zum Kloster Gräfenthal, wo eine religiöse Gemeinschaft ansässig ist. Arnes Mutter sucht dort das Gespräch, wird herumgeführt, stößt jedoch auf keine gesicherten Hinweise. Niemand will Arne gesehen haben. Dass er sich ausgerechnet dorthin aufgemacht haben könnte, schließt sie dennoch nicht aus. Der zunehmende Stellenwert von Religion in seinem Leben würde zumindest ins Bild passen. Doch Gewissheit gibt es keine. Allerdings gibt es an diesem Ort zu einem späteren Zeitpunkt ein Ereignis, das nicht unerwähnt bleiben soll. 2020 fanden auf dem Kloster zwei groß angelegte Durchsuchungen im Auftrag der Klever Staatsanwaltschaft statt. Der Verdacht: Freiheitsberaubung. Bei der ersten Razzia im Oktober 2020 wurden 54 Personen in den Räumlichkeiten des Klosters angetroffen, darunter 10 Kinder. Festgenommen wurde der damals 58 Jahre alte Niederländer und selbsternannte Prophet einer Glaubensgemeinschaft, die sich Orden der Transformanten nennt. Gegen diesen Propheten werden weitere Vorwürfe erhoben und Ende 2021 wird der Mann vom Landgericht Kleve wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen in 19 Fällen verurteilt. Eine Spur zu Arne führt dieses Ereignis jedoch nicht zutage. Hier sehen wir wieder die Schwierigkeiten der Ländergrenzen. Die Polizei in der Provinz Limburg hatte 2020 bei den Kollegen in Deutschland angefragt, ob sie bei ihren Ermittlungen rund um das Kloster Gräfenthal und den Orden der Transformanten die Vermisstensache Arne Hermsen mit einbeziehen könnten. Die Bemühungen blieben aber offenkundig erfolglos. So berichtete auch die NRZ der Funke Mediengruppe am 26.10.2020 Folgendes. Ich zitiere: Im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen den Gründer des niederländischen Orden der Transformanten hat die Polizei einen alten vermissten Fall neu aufgerollt. Wie die Klever Staatsanwaltschaft der NRZ auf Anfrage mitteilte, gehe die Polizei von möglichen Verbindungen zum Fall des im Februar 2015 verschwundenen Arne Hermsen aus dem niederländischen Heyen nach. Camille Engelen, Besitzer des Klosterguts Gräfenthal, sagte am Mittwoch der niederländischen Zeitung De Gelderlander, Spürhunde hätten seinerzeit Spuren zu dem Gebäudekomplex bei Goch verfolgt. Aber hier würden jährlich 100.000 Besucher zu den Veranstaltungen kommen. Es könnte gut sein, dass Hermsen auf Gräfenthal gewesen ist, dann hätte man davon aber auch nichts gewusst. Die Klever Staatsanwaltschaft teilte auf Anfrage der NRZ mit, bisher habe die Polizei noch keine Zusammenhänge zwischen dem vermissten Fall aus den Niederlanden und der Sekte ermitteln können. Zitat Ende. Für eine kleine Einordnung und ein besseres Verständnis über das Kloster und den Orden der Transformanten gibt es jetzt hier noch ein paar Hintergrundinfos. Das Kloster dient als historische Event-Location. Dort finden Konzerte, Feste, Mittelalter- und Weihnachtsmärkte statt. Die Gastronomie kann für Hochzeiten und andere Feiern genutzt werden. Betreiber ist die ADG Management Group, deren Mitglieder der niederländischen Glaubensgemeinschaft Orden der Transformanten angehören. Sie arbeiten und bewirtschaften das Kloster. Die Glaubensgemeinschaft hat sich 2003 in den Niederlanden gegründet. Ungefähr 60 Menschen gehörten damals der Gemeinschaft an, die in den 2010ern in das Kloster Gräfenthal umsiedelten. Der Orden der Transformanten behauptet, eine christliche Bewegung zu sein, die sich hauptsächlich auf das Buch der Apostelgeschichte aus der Bibel konzentriert. Die Mitglieder berufen sich auf eine Glaubensschrift mit dem Namen Dictum Dei, also übersetzt Worte Gottes. Sie glauben, dass die Schrift auf eine göttliche Eingabe zurückgehe. Aus einer Dokumentation des WDR, die sich Lokalzeit Mordorte nennt, ging hervor, dass innerhalb der Gemeinschaft mit psychischem Druck ein System von Kontrolle und Abhängigkeit geschaffen wurde. So verlangte beispielsweise der Prophet, von dem ich eben erzählt habe, dass er 2020 festgenommen wurde, dass seine Gemeinschaft ihm bedingungslos zu folgen habe. Kritik oder Austritte aus der Gemeinschaft werden als Verrat angesehen. So kam es 2008 und 2014 zu zwei tätlichen Angriffen durch Ordensmitglieder auf einen Kritiker der Gemeinschaft sowie ein ehemaliges Mitglied. Letzter verstarb sogar bei dem Angriff. Der Täter wurde zu 6 Jahren Haft wegen Mordes verurteilt. Aber all das scheint nichts mit Arnes Verschwinden zu tun zu haben. Arne bleibt verschwunden und seine Mutter befindet sich in einem nicht enden wollenden Trauerprozess, der sich hart und unfair anfühlt. Die Ungewissheit zermürbt. Die Sorgen wachsen. Besonders als ihr anderer Sohn vor ungefähr 4 Jahren beschließt, das Land zu verlassen und den Kontakt zu ihr abzubrechen. Der Herzschmerz wächst. Und um irgendetwas zu tun, richtet sich Arnes Mutter mit mehreren Briefen und Videos an die Öffentlichkeit und ihren Sohn. Und einen Brief für Arne würde ich gerne sinngemäß wiedergeben. Arne, ich weiß nicht, wo du bist. Ich weiß nicht, was dir passiert ist. Aber ich weiß, dass ich dich suche. Jeden einzelnen Tag. Wenn du noch lebst, dann sollst du wissen, du bist nicht vergessen, du wirst geliebt. Und wenn dir etwas zugestoßen ist, dann habe ich das Recht, es zu erfahren. Ich möchte die Hoffnung nicht verlieren, aber ich wünsche mir endlich Klarheit. Es sind Worte mit unglaublich viel Bedeutung, und was den Brief so schwer erträglich macht, ist die Erkenntnis darüber, dass er von einer Mutter stammt, die seit Jahren zwischen Hoffnung, Angst und Ungewissheit lebt. Eine Mutter, die im Laufe der Jahre ihre ganz eigene Theorien aufgestellt hat. So sagte sie beispielsweise gegenüber L1 News, ich zitiere, »Vielleicht ist Arne in einer religiösen Gemeinschaft«. Vielleicht irgendwo im Landesinneren Portugals oder Spaniens. Von allem und jedem isoliert und lebt autark. Ich könnte mir das auch vorstellen. Es ist möglich, dass er eine andere Identität angenommen und sein Aussehen komplett verändert hat. Es besteht die Möglichkeit, dass Arne sich bewusst für das Verschwinden entschieden hat. Wenn dem so ist, muss ich das akzeptieren. Obwohl ich manchmal denke, warum tust du mir das an? Ich würde so gerne von ihm hören, ich habe mein eigenes Leben und will keinen Kontakt mehr. Aber im Moment weiß ich gar nichts. Und mit dieser Ungewissheit zieht sie an jedem Strohhalm. Sie ist eine Mutter, die jede Kraft zusammennimmt, um ihren Sohn zu finden. Sie geht Schritte, die sie viel Mut kosten. So auch der Aufruf bei Aktenzeichen XY ungelöst im vergangenen Jahr. Sie hofft auf Hinweise, auf Menschen, die sich erinnern, auf das eine Detail, das bisher gefehlt hat. Der Fall wird ausgestrahlt und Deutschland hört zu. Doch auch danach bleibt das, was so viele Angehörige kennen. Stille. Keine gesicherten Hinweise, keine neue Spur, die trägt. Und dabei bleibt es bis heute. Am 15. April ist Arnes Geburtstag. Nun ist er 43 Jahre alt und somit seit 12 Jahren spurlos verschwunden. Bevor wir uns beide jetzt gleich in die Theorien stürzen, würde ich gern wissen, wie geht's dir? Was macht der Fall mit dir? Kanntest du ihn vielleicht schon? Berichte mal.
Also nein, der Fall war mir bisher nicht bekannt. Ich denke an die Mutter momentan. Und dass sie sich mit ihrer Theorie doch sehr daran klammert, dass ihr Sohn Arne noch lebt. Und ich glaube, das braucht sie auch, dass sie daran denkt, dass er irgendwo autark, wo auch immer, sich niedergelassen hat, vielleicht eine andere Identität angenommen hat, dass sie daran festhält, dass sie das irgendwie noch auf den Beinen hält. Lass uns mal so sagen, ja. Dann schwirren ganz viele Gedanken rund um dieses Kloster und diese religiöse Gemeinschaft in meinem Kopf herum. Da würde ich die nächste Theorie dann aufbauen, aber da reden wir ja gleich drüber.
Ja.
Aber ja, ich finde es alles äußerst mysteriös und kann es irgendwie alles nicht so verstehen, dass der junge Mann, der war bei der Arbeit und gegen Abend ist er ja dann frühzeitig weggegangen. Ins Dunkel hinein, sage ich jetzt mal. In die Nacht hinein, ohne noch zu Hause irgendwas abzuholen, wie auch immer. 15 Kilometer in die Nacht hinein irgendwo hinwandern. Da muss er schon sehr unter Druck gestanden haben. Das ist so ein bisschen mein Eindruck. Versuch das zu verstehen.
Ich würde sagen, du bist schon tief drin. Kommen wir zu den Theorien und gehen die mal Stück für Stück durch. Es steht ja beispielsweise ein freiwilliges Verschwinden im Raum, mit oder ohne Suizid. Was denkst du dazu?
Ja, wie gesagt, seine Mutter klammert sich ja an diese Theorie anscheinend und sie ist auch möglich. Für mich aber immer im Zusammenhang stehend mit diesem Kloster. Ich habe irgendwie das Gefühl, das hat damit zu tun, das Kloster oder die Gemeinschaft, die Glaubensgemeinschaft hat damit zu tun, dass er dorthin gegangen ist, dass er vielleicht dort Hilfe bekommen hat in seinem Anspruch oder seinem Vorhaben, sozusagen von der Bildfläche zu verschwinden. Einfach sich irgendwo anders niederzulassen, das ganze andere hinter sich zu lassen und ein neues Leben anzufangen. Für sich alleine. Und vielleicht hat er dort die Hilfe bekommen, was dann aber wiederum stutzig macht, ist, dass dort wirklich geleugnet wird, ihn jemals gesehen zu haben oder dass er da aufgetaucht wäre oder sowas. Wenn man jemandem Hilfe geben will, in diesem Zusammenhang, ist das okay. Aber man sollte auch die Angehörigen respektieren, die nach dem Sohn suchen, die Mutter nach dem Sohn sucht und dann doch Informationen herausgeben. Man muss ja nicht sagen, er ist da und da oder was auch immer. Naja, also die Theorie ist möglich.
Also ich versuche einmal zusammenzufassen, deine Theorie wäre, es ist ein freiwilliges Verschwinden mit Hilfe des Klosters Gräfenthal.
Ja, das ist eine Theorie. Ich habe noch eine andere, aber das ist eine Theorie. Wobei ich noch dazu sagen möchte, er muss ja unglaublich unter Druck gestanden haben nach diesem Telefonat. Wenn das dann in Zusammenhang mit einem freiwilligen Verschwinden steht, dann sehe ich das Wort freiwillig nicht mehr so ganz da als korrekt an.
Passt irgendwie nicht zusammen.
Nee, passt nicht zusammen, genau.
Ja. Was mein Gedanke auch gerade noch war, er hat einfach nur 50 Euro abgehoben und danach nie wieder.
Ja.
Wie fängt man mit 50 Euro ein neues Leben an? Mit der Tatsache, dass er nach der Arbeit nicht mehr zu Hause war, keinerlei Sachen bei sich hatte, ne? Also, keine Ahnung, vielleicht hat er vorher schon irgendwo auf dem Weg einen Koffer versteckt, von dem keiner weiß, mit Geld und Klamotten und Habseligkeiten, die ihm wichtig sind. Aber durch diesen Anruf scheint es ja einfach ein so abrupter Aufbruch, dass ich auch das irgendwie ausschließen möchte in meinem Kopf.
Ja, es scheint mir mehr wie so ein unfreiwilliges Verschwinden, ein neues Leben zu beginnen, was von Anfang an dann unter diesem Druck gestanden hat. Wenn jemand das wirklich freiwillig macht, wirkt er das anders an, meiner Meinung nach. Aber auch das ist Spekulation natürlich. Ja. Ne?
Und eine Frage noch, was hältst du von der Suizidtheorie?
Glaube ich momentan eher nicht. Liegt vielleicht daran, dass ich die Fotos gesehen habe von einem jungen, zugewandten, lächelnden Mann, mir das nicht wirklich vorstellen kann.
ein junger Mann, der viel Leid erfahren hat durch den Tod seines Vaters, der das System Kapitalismus immer wieder in Frage gestellt hat. Das möchte ich nur einmal erwähnen. Ne?
Ja. Auch das ist natürlich möglich. Oder es gibt ja auch Vereine oder irgendwas, die Menschen, die Suizid begehen wollen, angeblich helfen.
Sind wir wieder bei der Hilfe und irgendwie auch wieder bei der Glaubensgemeinschaft oder dem Kloster? Und dazu habe ich auch noch ein bisschen was zu sagen, was mir aufgefallen ist, aber du warst mit dem Kloster auch noch nicht ganz fertig mit deiner Abrechnung. Oder? Ja, habe ich das richtig rausgehört?
Das hast du vollkommen richtig rausgehört. Ich finde das eine sehr fragwürdige Institution, die heute noch besteht, obwohl da so viel passiert ist. Der Gründer kommt aus den Niederlanden. Warum lässt er sich in Deutschland nieder mit seiner Glaubensgemeinschaft? Gibt es irgendwo Erkenntnisse oder Hinweise dazu, dass Arne Kontakt gehabt hat mit dieser Glaubensgemeinschaft? Es kann doch eigentlich nicht sein, dass bei Arne nicht irgendwo Unterlagen sind, irgendetwas, Bücher, Schriften, was weiß ich, in denen er sich mit dieser Glaubensgemeinschaft auseinandergesetzt hat. Du hattest ja erzählt, dass seine Mutter sagte, er hätte Stunden, Tage lang in religiösen Schriften gelesen. Das muss doch alles dort vorhanden sein und eventuelle Spuren ergeben.
Bin ich gedanklich ganz bei dir. Für mich, also es hieß ja, er war auch oft am Computer. Das heißt, müssten die Bewegungen doch eigentlich nachvollziehbar sein können in meinem heutigen Verständnis davon, was man alles auswerten kann. Gleiches gilt für mich für den Anruf. Warum kann man die Anrufprotokolle nicht nachvollziehen oder die Anruferdaten? Warum ist das nicht nachvollziehbar? Warum konnte man das Handy nicht orten? Ja. Oder also was ist da passiert, dass es diese Daten nicht gibt? Oder gibt es sie und sie werden zurückgehalten? Aber warum werden sie zurückgehalten in einem solchen Fall, der jetzt schon 12 Jahre zurückliegt? Da sind ganz viele Fragezeichen in meinem Kopf. Vielleicht gibt es hier Zuhörende unter euch, die uns sagen können, warum diese Daten nicht ausgewertet werden konnten, nicht ausgewertet wurden. Hat das Gründe, weil es nur ein Vermisstenfall ist? Hat jemand eine Ahnung davon? Gerne her damit.
Ja.
Macht uns schlauer.
Absolut. Ja, sehr gerne.
Genau, aber ich sehe es genau wie du. Also es gibt so Parallelen mit dem Kloster, in den Niederlanden gegründet. Arne kommt aus den Niederlanden. Das Kloster liegt sehr nah an der deutschen Grenze. Es ist einfach unmittelbar an Goch gelegen. Dort, wo die Spürhunde Arnes letzte Fährte aufgenommen haben. Ja, und Arne hat sich in der letzten Zeit mit Glaubensfragen und Religion beschäftigt und dort ist nun eine zweifelhafte Glaubensgemeinschaft ansässig. Es sind einfach zu viele Zufälle, als dass man das so in einem...
Auf jeden Fall.
Als dass man das nicht in Betracht ziehen müsste, finde ich. Mein Gefühl, und das ist wirklich jetzt nur mein Gefühl, sagt auch, er war auf diesem Kloster, sei es zu einer Veranstaltung, das kann natürlich sein. Aber warum hatten die Hunde dann die Fährte danach nicht weiter aufgenommen? Also irgendwie ist für mich dieser zentrale Punkt das Kloster und dass er von da an irgendwie verschwunden ist. Und ich fand deinen Gedanken nicht verkehrt, dass die ihm vielleicht beim Verschwinden geholfen haben und das bis heute verschweigen.
Ja, das ist die eine Theorie. Ich würde sogar so weit gehen. Es kann aber auch sein, dass ihm dort im Kloster etwas zugestoßen ist.
Genau, das wäre eine weitere Theorie, dass er irgendwo auf seinem Weg einen Unfall hatte oder ein Verbrechen zum Opfer wurde. Ne? Das kann beides sein. Die Hunde haben seine Fährte bis zum Kloster aufgenommen. Das heißt auch für mich, ja, es muss halt danach passiert sein.
Hat man eigentlich nach Menschen gesucht, die ihn noch gesehen haben, vom Zeitpunkt der Geldabhebung bis zum eventuellen Eintreffen dort im Kloster?
Ich gehe davon aus, ich habe keine belegten Hinweise darauf, aber dadurch, dass die Polizeidienststelle aus den Niederlanden das BKA ja um Mithilfe gebeten hat, gerade in Bezug auf diese Razzia, sind sicherlich solche Fragen auch gefallen.
Hast du denn für unsere Zuhörer einen Stadtplan, Umgebungsplan sozusagen, der die Wege von Arne sehen lässt, dass man das nochmal nachvollziehen kann?
Ja, wird auch hochgeladen auf sämtlichen Kanälen.
Gut.
Eine Sache, die ich noch gerne ergänzen würde, ist, dass vor 4 Jahren ja auch Arnes Bruder sich freiwillig oder mutmaßlich freiwillig dazu entschieden hat, das Elternhaus zu verlassen. Und da ist auch kurz der Gedanke in mir aufgeflammt, hatte er vielleicht Kontakt zu Arne?
Oh,
und ist ihm gefolgt? Also gibt es vielleicht doch irgendwo einen lebenden Arne, der autark lebt, aus welchem Grund auch immer keinen Kontakt mehr nach Hause haben möchte zu seiner Familie, zu seinen Freunden. Und sein Bruder ist ihm gefolgt.
Das ist auch ein interessanter Gedanke. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe mir Gedanken gemacht, warum der Bruder von zu Hause weg ist. Aber nicht, dass er eventuell Kontakt zu Arne haben könnte. Ein guter Gedanke. Was aber auch, wenn das so wäre, ganz schrecklich für Arnes Mutter wäre, ne? Dass die ihre Söhne keinen Kontakt mehr zu ihr haben wollen. Ich glaube, das sollten wir nicht vertiefen, nicht?
Ja. Kann sich jeder seine Gedanken selber machen.
Ja.
Wir wissen, Arne ist verschwunden, in welcher Art und Weise auch immer. Es gibt für keine der Theorien Nachweise oder Belege. Ob also ein Unfall, ein Verbrechen, ein freiwilliges Verschwinden, nichts davon erklärt das alles und was bleibt, ist die Unsicherheit. Was auch bleibt, ist die Gewissheit darüber, dass Arne Hermsen mehr ist als nur ein Aktenzeichen, mehr als nur ein Fahndungsfoto. Er ist ein Sohn, ein Mensch, ein Leben, das nicht einfach aufhören darf, eine Rolle zu spielen. Und Cold Cases wie dieser zeigen, wie schnell jemand aus dem Blickfeld verschwindet und wie wichtig es ist, dass wir weiter hinschauen für die Opfer und die Hinterbliebenen. In diesem Fall vor allem für seine Mutter, die endlich Gewissheit haben möchte. Ja, vielleicht hört jemand zu, der Arne kennt, der ihn gesehen hat. Jemand, der sich an ein Detail erinnert. Schweigen schützt niemanden und Erinnerung kann der erste Schritt zur Wahrheit sein. Vielleicht hört hier ja auch jemand zu, der sich mit dem Orden der Transformanten besser auskennt oder sogar Mitglied oder ehemaliges Mitglied ist und Dinge preisgeben mag, die vielleicht noch nicht erzählt wurden. Das wäre natürlich total spannend. Ja, wenn ihr also Hinweise zu diesem Fall habt, dann wendet euch bitte an das Bundeskriminalamt. Alternativ habt ihr aber auch die Möglichkeit, uns über unsere Website immer anonym zu kontaktieren.
Muss das immer anonym sein bei uns auf der Website?
Nein, kann.
Kann, ne? Kann, ja.
Es ist freiwillig.
Beides ist möglich, ja. Genau. Ja.
Beides ist möglich, genau.
Falls jemand sagt, ich möchte von euch kontaktiert werden, um ein Gespräch zu haben oder sowas, dann brauchen wir ja natürlich auch Kontaktdaten.
Ja, genau. Ja, also vielleicht bist gerade du der eine Mensch, der den entscheidenden Hinweis zur Klärung geben kann. Mit unserem Podcast Grenzfälle möchten wir informieren, neue Erkenntnisse vermitteln und Vergessenes wieder ins Bewusstsein rufen. Und da wir noch ganz am Anfang unserer Podcast-Reise stehen, würden wir uns natürlich freuen, wenn du diese Folge teilst. Nicht aus Sensationslust, sondern aus Respekt und dem Wunsch, Fälle aufzuklären. Ich sag danke fürs Zuhören und gebe euch noch eine Weisheit mit auf den Weg. Denkt drüber nach. Grenzen sind dazu da, um eingerissen zu werden.
Sehr schönes Schlusswort, aber ich will auch noch Tschüss sagen und kann kaum fassen, dass wir die erste Folge aufgenommen haben und demnächst veröffentlichen werden. In diesem Sinne, ja, an alle da draußen, herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal mit einem Fall von mir aus den Niederlanden. Tschüss.
Tschüss. Hier noch ein kleines nachgeschobenes PS. Wir haben gar nicht erwähnt, wie unsere Kanäle und Website heißen, also wie ihr uns finden könnt. Auf Instagram findet ihr uns unter dem Namen grenzfälle.podcast. Auf Facebook heißt unsere Seite Grenzfälle, der Podcast. Und unser Website-Name lautet grenzfälle-podcast.com. Grenzfälle dann immer mit AE geschrieben statt Ä. Und noch ein kleiner Hinweis oder eine Bitte. Wenn ihr eigene Theorien zu unserer Folge aufgestellt habt, also konkret jetzt zum Verschwinden von Arne, dann teilt uns diese doch auch gerne mit und wir greifen die in der nächsten Folge auf und diskutieren dann nochmal drüber. So, jetzt aber wirklich tschüss, bis bald.